das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Susanne Stichler und Jens Riva.
Herzlich willkommen zu den Tagesthemen.
Einen guten Abend.
Manches, was heute politisch entschieden wird, ist erst in ferner Zukunft tatsächlich spürbar. Und deswegen können solche Entscheidungen extrem komplex sein, wie derzeit bei der Reform der Rente. Wer also heute mit Holzspielzeug und Kuscheltieren seinen Tag verbringt, der könnte wohl erst mit 70 Jahren nach einem dann sehr langen Arbeitsleben in Rente gehen. Das ist ein zentraler Punkt der geplanten Rentenreform, die morgen von der Rentenkommission an die Regierung übergeben wird. Über die Pläne und die Folgen, Jan-Peter Bartels.
Reden, lachen, Kontakte knüpfen. Laura Lang ist in Berlin für den Blick in die Politik. Sie ist Chefin einer Firma, die seit mehr als 100 Jahren in Familienbesitz ist. Zusammen mit anderen jungen Unternehmern kommt sie in die Hauptstadt mitten in der Rentendiskussion. Die Pläne könnten für die Unternehmer teuer werden.
Es muss eine dringend notwendige Reform her. Was halt eben letzten Endes nachher bei rumgekommen ist, ist halt wirklich, dass es das Hauptproblem wieder auf die Arbeitgeber umgewälzt wird.
Wenn wir berücksichtigen, wie lange wir jetzt auf Entscheidungen und Reformen warten, bin ich der Meinung, dass das etwas zu dünn ist.
Dann geht es ein Abgeordnetentreffen. Tatsächlich soll die Reform der Wirtschaft auch helfen, wie beim Thema Frühverrentung. Aktuell können langjährige Arbeitnehmer mit 63 Jahren mit Abschlägen in Rente gehen. Der Vorschlag, das soll erst ab 64 Jahren möglich sein. Ganz abgeschafft werden soll die sogenannte Rente mit 63 ohne Abschläge für besonders langjährig Versicherte. Damit würden Fachkräfte länger bleiben. Damit kann sich die Wirtschaft gut anfreunden. Auch viele Experten loben diese Idee.
Die sogenannte Rente mit 63 ist sicherlich ein wichtiger Block. Hier haben wir auch eine Simulationsrechnung gemacht, dass man hier kurzfristig bis zu 8, 9 Milliarden eigentlich einsparen würde, relativ schnell. Das heißt, das ist für mich eine wichtige Komponente.
Ein weiteres Thema, Minijobs. Sie sollen weitgehend abgeschafft werden, außer bei Schülern. Volle Sozialabgaben, auch auf geringfügige Beschäftigung. Vielen Unternehmern gefällt das nicht. Ein Kernthema der Reform ist die Kapitalrente. In Schweden gibt es das seit rund 25 Jahren. Neben den Beiträgen für die gesetzliche Rente, wie bei uns, wird allen Arbeitnehmern ein weiterer kleiner Teil des Bruttoeinkommens abgezogen. Im jährlichen Rentenbescheid können Sie dann sehen, die staatliche Rentenversicherung hat diesen Betrag am Aktienmarkt angelegt für die sogenannte Prämienrente.
Warum war das erfolgreich? Weil das vor 20, 30 Jahren schon eingeführt wurde und in dieser Zeit eben der Aktienmarkt gut performt hat, sodass da recht hohe Renditen gekommen sind. Wir gehen davon aus, dass es in der Zukunft auch so bleiben wird. Das heißt, wenn wir jetzt damit anfangen, ist das sicherlich eine gute Idee. Wichtig aber, es braucht sicherlich 10 Jahre mindestens, bis wir dann auch die ersten Renditen davon so bekommen können, dass wir eine Stabilität davon bekommen.
In Deutschland soll das auch kommen. 2 zusätzliche Prozentpunkte für die Rentenkasse. Einen zahlen die Arbeitgeber, einen die Arbeitnehmer.
Grundsätzlich ist das Problem, dass natürlich die Lohnnebenkosten dadurch wieder etwas steigen. Und wir müssen davon wegkommen, dass wir immer weiter die Lohnnebenkosten steigern. Die steigen ja ohnehin schon durch Krankenversicherungsbeiträge und anderes. Und die Richtung muss sein, dass wir das reduzieren, dass es wieder attraktiver ist, Arbeitnehmer einzustellen.
Für die jungen Unternehmer heißt es heute Abend Berliner Nachtleben. Morgen wird dann die Rentenkommission ihre Reformvorschläge offiziell vorstellen.
Und weiter zur nächsten Großbaustelle. Erneut eine Konjunkturprognose, die nach unten zeigt. Der Industrieverband BDI rechnet für dieses Jahr nur noch mit einem Wachstum von 0,4% statt bisher mit 1%. Die Wirtschaft schwächelt also weiter. Und das spüren auch die Kommunen ganz konkret, weil kein Geld mehr in die Kassen kommt. Die Folge: Schlaglöcher, geschlossene Freibäder oder Theater, empörte Bürger und Bürgerinnen. Die Kommunen warnen heute, sie seien jetzt am Limit. Die Zeit dränge. Griet von Petersdorf.
Der Bürgermeister rief und sie kamen. Kleine und große Einwohner aus Wriezen im Nordosten Brandenburgs.
Heute ist der bundesweite Aktionstag Kommunen am Limit.
1 Million Euro fehlen der Gemeinde. Und wenn es so weitergeht, dann leiden Feuerwehr, Schule, Straßen und soziale Einrichtungen. Alles, was Kommunen überhaupt lebenswert macht. Schuld habe auch die Bundespolitik. Etwa der Beschluss, die Ganztagsbetreuung von Kindern von 4 auf 8 Stunden zu erhöhen. Das gilt ab Herbst. Umsetzen müssen das die Kommunen.
Und auch der Anspruch 8 Stunden, den können wir nachvollziehen. Der ist natürlich verständlich. Nur die Finanzierung ist nicht geklärt.
Proteste auch in Potsdam. Die Zahlen im Land Brandenburg sind besonders alarmierend. Das Defizit der Städte, Gemeinden und Landkreise hat sich binnen eines Jahres auf 832 Millionen Euro mehr als verdoppelt. Wenn der Bund mehr verlangt, soll er auch mehr zahlen, fordern sie nicht nur hier.
Und insofern ist der heutige Aktionstag auch ein Stück weit ein Hilferuf unsererseits. Wir brauchen eine Entlastung, wir brauchen eine finanzielle Unterstützung.
Auch in Neutrebin im Oderbruch ist das Geld knapp. Aber da tat sich schon vor Jahren eine Sparmöglichkeit auf. Die Biogasanlage versorgt Gemeindeeinrichtungen mit Wärme.
Unsere Schulen, unsere Kita, unser Gemeindezentrum hier im Hintergrund, alle das werden mit der Wärme aus der Biogasanlage schon jetzt versorgt. Und das spart uns natürlich Unmengen an Kosten.
Und am 200 Hektar großen Solarpark verdient die Gemeinde mit. Eine zusätzliche Einnahmequelle, die etwas unabhängiger macht. Aber auf Dauer reicht auch das nicht. Gut für jede Gemeinde Einnahme von Gewerbesteuern. Wie hier in Hennigsdorf vom Unternehmen Menzel Elektromotoren. Die Gemeinde muss sich erstmal keine Sorgen machen. Firmenchef Mathis Menzel macht sich auch keine. Elektromotoren für den globalen Markt, das läuft noch ganz gut. Aber Auftragszurückhaltung, das gibt es schon. Da könne die Bundespolitik gar nicht so viel machen.
Da hat natürlich auch die Weltpolitik der Bundesregierung ganz schön die Grätsche gestellt. Also das ist die ganze weltpolitische Lage aktuell, auch mit der Straße von Hormuz und Co. ist das sicherlich sehr kontraproduktiv. Also ich will nicht sagen, dass die Bundesregierung da eine überwiegend tolle Leistung gebracht hat. Aber so schlecht, wie die Stimmung jetzt ist, hat das nicht die Bundesregierung allein zu verantworten.
Aber er kritisiert auch. Zu viel Bürokratie, das Arbeitszeitmodell sei zu starr. Doch die neuen Vorschläge zur Rente findet er gut. So die Abschaffung der Rente mit 63. Stets versucht er, seine älteren Mitarbeiter zu überreden. Bleibt doch noch, so wie Frank Wegener, Ende des Jahres wäre eigentlich Schluss.
Gemein, wo ich ihn im Schwitzkasten noch mal versuche, davon zu überzeugen, dass er das mit der Rente lässt, ja?
Er ist schon fast überredet und will noch etwas länger arbeiten. Aber eine grundsätzliche Verlängerung der Lebensarbeitszeit, das sieht er skeptisch.
Hier in so eine Arbeiten, die, oder auf dem Bau überhaupt, kann ich mir nicht vorstellen, dass er einer bis 70, 75 arbeiten tut.
Aber für Unternehmer Menzel ist es immer ein großer Verlust, wenn eine Fachkraft in Rente geht.
Die geplanten Reformen der Bundesregierung waren heute auch Gesprächsstoff auf dem Tag der Industrie in Berlin. Und ich habe am Abend mit dem BDI-Präsidenten Peter Leibinger folgendes Gespräch geführt. Guten Abend, Herr Leibinger.
Guten Abend, Frau Stichler.
Es sind die Wochen der Reform. Haben Sie das Gefühl, dass jetzt was in Gang kommt in Deutschland?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja alles relativ in unserem Leben. Und gemessen an den letzten 12 Monaten plus ein paar, ist in den letzten 2, 3 Monaten doch einiges passiert. Und jetzt gerade dieser Tage, also im Grunde seit diesem Wochenende mit den Gerüchten zur Rentenreform, hat man das Gefühl, da entsteht Momentum.
Wir kommen gleich nochmal auf die Rentenreform. Sie fordern ja heute auch ein großes Gesamtreformpaket. Was muss denn unbedingt drin enthalten sein, damit die Industrie da auch mitgeht?
Also ich denke, zwei Aspekte muss man sehen. Auf der einen Seite, wenn ich sage, wir brauchen ein Gesamtpaket, meine ich damit, dass dieses Vorgehen, dass man einzelne Reformen versucht, einzeln zu diskutieren und dann jeweils Cherrypicking, also ich pick mir raus, was mir passt und versuche die anderen Dinge zu verhindern, das findet statt und das schadet. Ein Gesamtpaket würde dieses verhindern. Zweitens glaube ich, dass ein Gesamtpaket auch eine Geschichte erzählen würde über, was müssen wir in unserem Land tun, um wieder wettbewerbsfähig zu werden. Denn das ist das eigentliche Problem. Wir haben ganz entscheidend an Wettbewerbsfähigkeit verloren und deswegen leidet die Industrie, leidet die Wirtschaft und damit langfristig auch unser Land.
Also wenn Sie diese Geschichte dann erzählen könnten bei Ihren Industrieunternehmen, dann würden die mitgehen und auch sagen, wir setzen das jetzt auch um, wenn die Reformen kommen?
Ja, ich denke schon. Aber ich sage dazu, die Geschichte muss natürlich von der Politik, von der Regierung erzählt werden. Und da vom Bundeskanzler. Das ist eine seiner Kernaufgaben, dass er uns nicht nur Reformen erklärt, sondern dass er uns auch erklärt, was ist der Sinn? Für was für ein Land, das wir da erhalten und bauen wollen, tun wir dies? Und wie ich sagen würde, die Beantwortung dieser Sinnfrage, die fehlt bis jetzt. Und deswegen fehlt auch das Commitment, der Wunsch mitzumachen.
Hätten Sie da einen Nachhilfevorschlag an den Kanzler in Sachen Sinn?
Ach, ich glaube, ja, ich glaube, das ist nicht so schwer, das zu erklären. Wir haben wie ich finde, ein wunderbares Land. Und wir hatten heute beim Tag der Industrie ein Gespräch mit der Maria Kalesnikava, der belarussischen Widerstandskämpferin, die uns erklärt hat, ich habe meinen Freiheitsbegriff in Deutschland kennengelernt. Und für diese Freiheit muss man kämpfen, die muss man sich bewusst machen, dass man sie hat. Aber wenn man sie hat, dann lohnt es sich dafür auch einen Preis zu bezahlen. Und im Grunde ist das die Geschichte, die wir erzählen könnten, für ein gutes Leben in einem guten Deutschland.
Ich habe es gerade schon angekündigt, kommen wir mal konkret zur Rentenreform. Da liegen ja jetzt die Eckpunkte vor. Wie schauen Sie aus der Arbeitgeberperspektive drauf? Die Sozialabgaben werden ja dann auch wohl weiter steigen, auch weil ja in die kapitalgedeckte Rente eingezahlt werden muss.
Ja, aber ich will jetzt genau das nicht tun und aus Arbeitgeberseite das Ding zerpflücken. Das ist ja genau der Fehler, der in der Vergangenheit auch immer passiert ist, dass einzelne Interessensgruppen sagen, guck, das gefällt mir nicht und jenes gefällt mir nicht. Ich finde, man sollte sehen, das ist ein gutes Gesamtpaket, das ist auch ein mutiges Gesamtpaket, das enthält Zumutungen für alle Seiten, aber es enthält auch ganz wesentliche Dinge, wie Sie haben es genannt, die kapitalgedeckte erste Säule ist ein wichtiger Schritt, den wir seit 30 Jahren mindestens vor uns herschieben und jetzt könnte es gelingen und ich wünsche unserer Regierung, dass sie das jetzt nicht aufschnürt und dieses Cherrypicking macht, sondern dass sie das Ding zusammenlässt und so durchbringt.
Schauen wir noch mal kurz auf die Zahlen. Sie haben heute die Konjunkturprognose des BDI für das laufende Jahr deutlich gesenkt, von 1% auf 0,4. Ja, ist der Wirtschaftsstandort weiter in freiem Fall, wie Sie es schon mal gesagt haben?
Ja, das war eine drastische Formulierung, um Aufmerksamkeit zu erwecken. Aber wir sind tatsächlich in einer schweren Krise. Wir sind mit nach allen Indikatoren in der schwersten Krise der Nachkriegszeit. Wir haben seit 7 Jahren kein Wachstum mehr in diesem Land. Und das Ergebnis ist von diesen 0,4% Wachstum, die vielleicht noch kommen in diesem Jahr, dass wir weiter Arbeitsplatzabbau in der Industrie haben werden. Wir werden weiter Pleiten haben in der Industrie. Und vor allem, und das Schlimmste aus meiner Sicht, ist, dass keine Investitionen in Deutschland stattfinden. Die deutschen Unternehmen, die im Ausland gutes Geschäft haben, die investieren halt auch im Ausland, aber nicht mehr in Deutschland.
Ja, viele sagen ja immer wieder, Deutschland werde zum Industriemuseum, es wandern alle ab oder hören auf. Was sagen Sie denen?
Ich glaube nicht, dass diese Gefahr droht, dass wir ein Museum sind, sondern dass wir ein halbleerer Laden sind. Wir werden tolle Unternehmen weiterhin in Deutschland haben, die erfolgreich sind. Der Bruchlinie Erfolg und Misserfolg geht mitten durch die Industrie, mitten durch die Gesellschaft. Aber was wir nicht übersehen dürfen, ist, dass wenn dann einige wenige Firmen übrig bleiben in einem Meer der Verzweiflung, um es ein bisschen drastisch auszudrücken, dann werden wir nicht mehr das Land haben, das wir heute haben. Und diese Firmen werden langfristig dann auch nicht bleiben können.
Wir haben es gerade schon angesprochen, vieles ist auf dem Weg. Was glauben Sie, wo stehen wir am Ende dieses Sommers?
Ich hoffe und wünsche uns allen, dass wir am Ende dieses Sommers sagen können, ja, es war spät, aber die Regierung hat sich zusammengerauft und hat ein umfassendes Reformpaket auf den Weg gebracht und dieses auch im Sinne dessen, was ich gerade gesagt habe, mit einer guten Geschichte, die wahr ist und die überzeugt, auch gut verkauft. Und dann werden wir vielleicht auch viel bessere Wahlergebnisse in Sachsen-Anhalt haben Anfang September, als wir es jetzt gerade erwarten.
Sagt Peter Leibinger, danke für dieses Gespräch.
Ich danke für das Gespräch.
Es ist der bekannteste Hauseingang im Vereinigten Königreich. Doch den Premierministern, die diese Schwelle in den vergangenen Jahren überschritten haben, hat die 10 Downing Street wenig Glück gebracht. Diese massive Tür mit der Hausnummer 10 ist zu einer Drehtür geworden. 4 Premierminister und 2 Premierministerinnen haben sich hier die Klinke in die Hand gegeben seit der Brexit-Entscheidung vor 10 Jahren. Jetzt hat auch der aktuelle Amtsinhaber Keir Starmer seinen Rücktritt angekündigt und so dürfte schon bald der nächste auf der Matte stehen. Aus London, Franziska Hoppen.
Vom Rathaus in Manchester in die Londoner Downing Street, so zumindest der Plan von Labour-Politiker Andy Burnham.
I made my statement, obviously. Wie schon gesagt, ich lobe das Engagement des Premiers und seine Verdienste. Und ich bestätige auch, dass ich mich in der bald beginnenden Wahl um die Parteispitze zur Verfügung stellen werde. Erst am Donnerstag hatte sich der noch Bürgermeister von Greater Manchester in einer Nachwahl im nordenglischen Makerfield durchgesetzt, mit deutlichem Erfolg, und sich so einen Sitz im Unterhaus gesichert, wo er heute eingeschworen wurde. Burnham gilt als der beliebteste Labour-Politiker des Landes, wurde von vielen in seiner Partei als Hoffnungsträger empfangen. Sollte er Premierminister werden, könnte er bis 2029 regieren. Der 56-Jährige steht für pragmatische Politik, Nahbarkeit und einen moderat linken Kurs. Er verkörpert den Wandel. Er war nicht Teil dieser Regierung. Ich glaube, das hat einen Abgeordneten der Labour-Partei nach dem anderen zu dem Schluss kommen lassen, dass er die Lösung ist. Wenn die Partei in den Umfragen so weit zurückliegt, sucht man nach einem potenziellen Gewinner. Und genau das sehen sie in ihm. Für ihn ging dafür heute ein Kapitel zu Ende. Auf Keir Starmer war der Druck aus der eigenen Partei seit Burnhams Sieg zu groß geworden. Die Frage, die sich meine Partei jetzt stellt, ist, bin ich noch der Richtige, um uns in die nächste Parlamentswahl zu führen? Ich habe die Antwort meiner Fraktion auf diese Frage gehört. Deshalb werde ich als Vorsitzender der Labour-Partei zurücktreten. Bis ein neuer Vorsitzender gefunden ist, bleibt der Premier. Es war ein emotionaler Abschied nach gerade einmal 2 Jahren im Amt. Starmer habe das Charisma gefehlt, der politische Instinkt, so die Kritik. Er hat nie wirklich herausfinden können, wer er in der Öffentlichkeit war und worin seine Aufgabe bestand. Er hatte Schwierigkeiten, Mitarbeiter zu führen und seine Politik zu erklären. Bis Mitte des Sommers dürfte hier ein neuer Premier eingezogen sein. Alle Zeichen stehen auf Andy Burnham.
Nach der Rücktrittsankündigung von Premierminister Keir Starmer, was kann sein möglicher Nachfolger gegen die politische Konkurrenz vom rechten Rand ausrichten? Dazu die Meinung unseres Korrespondenten in Großbritannien, Christoph Prössel vom Norddeutschen Rundfunk.
So sieht das tragische Karriereende eines Politikers aus, der es gut meinte, aber schlecht machte. Keir Starmer wollte alles erreichen, dass es den Menschen besser geht, wie er es gerne gesagt hat. Keir Starmer glaubte, mit einer soliden Politik liefern zu können. Die eigentliche Herausforderung, den Aufstieg von Reform UK und Parteichef Nigel Farage, hat er dabei übersehen. Morgen jährt sich das Datum des Brexit-Referendums zum 10. Mal. Und seitdem ist die britische Politik wie auf Speed. Die Versprechen werden immer blumiger, Debatten deutlich härter, Erwartungen an die Politik immer größer. Der nächste Prime Minister nach Starmer wird der 7. sein nach dem Referendum 2016. Was Starmer verpasste? Nigel Farage zu stellen. Ausgerechnet der Mann, der jetzt Labour in Bedrängnis bringt, nachdem er die Tories zerstört hat, trat für den Brexit ein. Dabei ist der Brexit eine wirtschaftspolitische Niederlage für das Vereinigte Königreich. Doch es wird einfach nicht deutlich angesprochen. Aus falscher Rücksicht vor denen, die damals für den Brexit gestimmt haben. Und dann ist da noch die Migrationspolitik. Keir Starmer suggerierte mit seiner Flüchtlingspolitik, dass ein Nigel Farage recht hat. Und dann wunderte sich Starmer, dass dies nicht bei Labour einzahlt. Wie wäre es gewesen mit, ja, wir wollen Migration begrenzen, aber die Migration einzudämmen wird nicht die Lebenshaltungskosten senken. Es wird viel davon gesprochen, dass Andy Burnham nahbar ist, dass er der bessere Kommunikator ist. Das ist alles gut. Wird aber alleine nicht reichen, Reform UK entgegenzutreten.
Die Meinung von Christoph Prössel. Trauer und Anteilnahme sind geblieben, auch wenn längst wieder Bahnalltag herrscht im rheinland-pfälzischen Landstuhl. Ganz in der Nähe dieses Bahnhofs wurde der Zugbegleiter Serkan Çalar Anfang Februar in einer Regionalbahn angegriffen. Er starb 2 Tage später an seinen Verletzungen. Dafür verantworten muss sich ab Mittwoch ein 26-Jähriger, der die Tat gestanden hat. Die Staatsanwaltschaft hatte zuerst Mordanklage gegen ihn erhoben. Das Gericht verhandelt den Fall nun als Körperverletzung mit Todesfolge. Die Familie des Opfers hofft kurz vor Prozessbeginn vor allem auf ein abschreckendes Urteil. Juri Sonnenholzner.
In stiller Trauer, davon kann bei Eray Çalar keine Rede sein. Er und seine Geschwister suchen nach dem gewaltsamen Tod ihres Bruders Serkan immer wieder die Öffentlichkeit. Ihr Ziel, Zugbegleiter wie ihr Bruder sollen besser geschützt werden.
Im Endeffekt sind es auch Menschen, die für ihre Familie arbeiten. Und ich denke halt nur an ihre Familie und an diejenigen. Und ich würde gerne, dass sie besser versorgt und beschützt werden. Die nächste Tat sehe ich auch jetzt nicht so weit liegen, wenn es so weitergeht.
Rückblick 2. Februar. Serkan Çalar ist als Zugbegleiter in einem Regionalexpress in Rheinland-Pfalz unterwegs. Während einer Fahrkartenkontrolle attackiert ihn ein Schwarzfahrer mit gezielten Faustschlägen auf den Kopf. Çalar stirbt 2 Tage später an den Verletzungen. Von Mittwoch an verhandelt das Landgericht Zweibrücken den Fall. Angeklagt ein 26 Jahre alter Mann. Die Tat schaffte Aufmerksamkeit dafür, dass Bahnpersonal im Schnitt 8 Übergriffe am Tag hinnehmen muss. Die Politik versprach mehr Bodycams, mehr Trainings, mehr Sicherheit fürs Bahnpersonal.
Wir haben einen Aktionsplan.
Wir müssen gemeinsam handeln.
Auf den stark belasteten Strecken in Zukunft nur noch 2er-Teams.
Doppelbesetzung oder Doppelbestreifung, wie es im Bahnjargon heißt.
Wir verlassen Mainz Hauptbahnhof mit einer Verspätung von circa 7 Minuten.
Seit April ist auch Jennifer Grongold im Tandem unterwegs, eine konkrete Folge des Todes ihres Kollegen.
Weil wir ja auch gefragt worden sind, was muss ich verändern, dass wir uns wieder sicher fühlen auf den Zügen. Und das war von uns das Resultat. Wir möchten die Doppelbesetzung haben, dass wir nicht mehr alleine unterwegs sind.
Genauso neu, mehr Trainings wie Selbstbehauptung im Zug. Auch Jennifer Grongold wurde schon in den Rücken getreten. Zu zweit wäre das nicht passiert, ist sie sich sicher. Doch ihr Partner heute fehlt, er ist krank. Und es ist hier im Rhein-Main-Gebiet sowieso nur ein Pilotprojekt. Endet diesen Monat, Fortführung ungewiss. Die Länder könnten das ändern, doch das kostet Geld. Sie finanzieren den Regionalverkehr, doch bis auf Niedersachsen schreibt kein Bundesland eine Doppelbesetzung verbindlich vor. Manche Bundesländer wollen Pilotprojekte wie das von Jennifer Grongold auswerten. Der Aktionsplan Bahnsicherheit, er braucht offenbar Zeit. Das kritisiert Serkan Çalars Familie, aber auch das Verhalten der Mitreisenden bei der Tat im Februar. Die Überwachungskameras im Zug filmten Zurückhaltung statt Zivilcourage, selbst als Çalar verletzt im Gang seines Zuges lag.
Also auf mich hat zum Beispiel so ekelhaft gewirkt, weil ein Mensch liegt da bewusstlos und kein einziger Mensch geht zu ihm und guckt mal nach. Man sollte auch immer von sich ausgehen, nicht nur sagen, es ist ein Fremder, juckt mich doch nicht.
Fachleute sehen vielmehr den Bystander-Effekt. Jeder denkt, der andere hilft vielleicht sogar besser als man selbst. Am Ende schauen alle nur zu.
Wenn der Einzelne sich nicht in der Masse wegducken kann, sondern ganz konkret Sie in der gelben Jacke, bitte rufen Sie die Polizei. Das wäre eine Ansprache, wo das demjenigen in der gelben Jacke dann schwerfällt, einfach nichts zu tun.
Eray Çalar möchte Gerechtigkeit für den Tod seines Bruders, wie er sagt. Von Mittwoch an soll die Tat juristisch aufgearbeitet werden. Das Urteil könnte in 3 Wochen fallen.
Und jetzt haben wir weitere Nachrichten des Tages mit Jens.
USA und Iran haben bei der ersten Gesprächsrunde in der Schweiz einen Fahrplan für ein Friedensabkommen verabredet. Nach Angaben der Vermittlerstaaten Katar und Pakistan soll eine endgültige Vereinbarung innerhalb von 60 Tagen stehen. US-Vizepräsident Vance nannte die Gespräche produktiv. So sei die Straße von Hormuz wieder offen. Iran habe zugestimmt, die Inspektionen seiner Atomanlagen fortzusetzen. Die iranische Regierung dagegen bestreitet, dass über das Atomprogramm verhandelt worden sei. Kolumbien steht nach der Stichwahl um das Präsidentenamt vor einem Rechtsruck. Der Politikneuling Della Espriella hat die Wahl knapp für sich entschieden. Mit nur 1 Prozentpunkt Vorsprung gewann er gegen den Kandidaten des Linksbündnisses Cepeda. Aus Protest gegen Della Espriella gab es in einigen Landesteilen Demonstrationen. Cepeda will das Wahlergebnis anfechten. Gewalt und Mobbing sind an vielen Berliner Schulen ein Problem, so das Ergebnis einer Befragung von tausenden Lehrkräften und Schülern. Demnach sieht mehr als die Hälfte der befragten Lehrer Gewalt als großes oder sehr großes Problem an. 61% nehmen eine Zunahme im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit wahr. Lediglich 3% der befragten Lehrkräfte sprechen von einem leichten Rückgang. Der langjährige Chef der US-Notenbank Fed, Alan Greenspan, ist tot. Er bestimmte von 1987 bis 2006 die Zinspolitik der USA, die auch immer für die Weltwirtschaft Bedeutung hat. Greenspan genoss in seiner Amtszeit großes Ansehen. Das änderte sich, als 2008 der amerikanische Immobilienmarkt zusammenbrach und eine globale Finanzkrise auslöste. Greenspan wurde 100 Jahre alt.
Sie stehen auf Gehwegen, liegen in Blumenbeeten und landen manchmal sogar im Wasser. Elektroroller sind vielerorts zum Ärgernis geworden, gehören aber längst zum Stadtbild dazu. Seit 7 Jahren sind solche E-Scooter auf Deutschlands Straßen zugelassen. Aber sie können auch zur Gefahr werden. Die Unfälle mit E-Scootern nehmen deutschlandweit zu, insbesondere bei jungen Menschen. Die Polizei in Hessen möchte gegensteuern. Wie das aussieht, hat sich Joscha Bartlitz mittendrin in der Innenstadt von Frankfurt am Main angeschaut.
Siehst du Alex?
Ja, ich sehe sie.
Hi.
21.30 Uhr.
Der Papa steht um.
Polizeikontrolle im Frankfurter Bahnhofsviertel. Ein junges Pärchen, zu zweit auf dem E-Scooter gegen die Fahrtrichtung unterwegs. Ganz in der Nähe einer Stelle, an der im vergangenen Jahr bei einem Unfall 2 E-Scooter-Fahrer unverschuldet gestorben sind.
Ja, hier vorne.
Das weißt du sogar?
Ja, ja.
Und trotzdem seid ihr aber zu zweit unterwegs da drauf.
Ja, ich würde halt sagen, dass wir aufpassen.
Es gibt immer mehr E-Scooter-Unfälle deutschlandweit. Allein 500 im vergangenen Jahr in Frankfurt am Main. Was tun, um diese Entwicklung zu stoppen? 2 Tage später in Darmstadt. Die hessische Polizei macht hier mit ihrem neuen Präventionsprogramm Crashkurs Hessen Station. Im Kino bekommen etwa 117- und 18-Jährige der Edith-Stein-Schule drastische Bilder von echten Unfällen zu sehen, etwa auch mit Autos oder Motorrädern.
Wir wollen euch eben zeigen, ja, wie hart die Realität teilweise sein kann. Und zu unserem Job gehört zum Beispiel auch, dass wir Eltern sagen müssen, dass der Sohn oder die Tochter nie mehr nach Hause kommt.
Ersthelfer, Unfallopfer und Bestatter berichten von eigenen Erfahrungen.
Es flossen gefühlt literweise Blut von dieser Trage.
Auch Unfälle mit E-Scootern, ein großes Thema. Ganz schön bedrückend für die 12-Klässler des Gymnasiums wie Mika Tinius und Mathis Helfrich.
Man weiß, dass es das geben kann, aber wenn man das jetzt so sieht, ist es irgendwie... Also ich hatte tatsächlich auch Gänsehaut bei den Filmen.
Vor allem, weil ich auch selber ab und zu wirklich mit den E-Scootern unterwegs bin. Und man weiß ja auch schon, dass es sehr gefährlich ist. Und wenn man dann selber, denkt man vielleicht dann doch auch öfter jetzt an den Helm.
Einige hier nimmt es sogar ganz besonders heftig mit.
Man nimmt immer so am Verkehr teil, aber eigentlich so, man hat es gar nicht so im Sinn, dass da so viel Schlimmeres passieren kann.
Mathis und Mika fahren mit dem Auto zurück zur Schule. Jetzt kommt der Praxisteil in Einzelworkshops. Im Unterricht mit der Polizei geht es um die häufigsten Ursachen für Unfälle mit E-Scootern.
Ja, dann vermutlich, wenn man zu zweit auf einem E-Roller fährt.
Oh, kommt das vor?
Ja, häufig.
Ganz klar, die Hauptunfallursache ist tatsächlich, dass die Leute den Gehweg oder die Fußgängerzone benutzen. Das ist tatsächlich verboten.
Auch Drogen und Alkohol spielen bei Jugendlichen eine große Rolle bei Unfällen, zeigen Verkehrsstatistiken. Jetzt darf Mathis auf dem Schulhof die sogenannte Rauschbrille testen. Die simuliert 1,3 Promille.
Also so unmöglich sicher zu fahren, auf gar keinen Fall. Das mal so zu sehen, ist auf jeden Fall Abschreckung, es selbst zu tun.
Und jetzt. Schulterblick.
Zwei. Sehr gut.
Und Handzeichen üben sie hier. Der Sinn des Ganzen erklärt uns Lehrerin Lisa Dopatka.
Ich glaube, bei keiner Prävention funktioniert, bitte macht das alle nicht. Weil man muss die Schüler dazu kriegen, dass sie Entscheidungen treffen können.
Zurück in Frankfurt. Hier kontrollieren die Polizisten Alexander Schönfeld und Luca Backes von der Verkehrsüberwachung immer häufiger Fahrer von E-Scootern. Denn 12.000 E-Scooter sind mittlerweile in der ganzen Stadt unterwegs. Diese junge Frau ist gerade über Rot gefahren.
Ja, es gibt das Ganze einmal unter einer Sekunde. Was hast du gemacht? Das wären 60 Euro ein Punkt.
Und übersieht häufig halt irgendwie Verkehrsschilder, wenn man so schnell unterwegs ist.
Es bockt halt, ne? Wenn man schneller fährt als 6.
An 2 Dritteln der E-Scooter-Unfälle sind laut Polizei die Fahrer selbst schuld. Doch oft werden gerade junge Menschen abends und nachts auch zu Unfallopfern.
Als E-Scooter-Fahrer oder Fahrradfahrer ist man halt das schwächste Verkehrsglied im Straßenverkehr. Und wie oft passiert es, dass man mal übersehen wird?
Auch das junge Paar vom Anfang zeigt sich einsichtig. Die Strafe fürs Zu-Zweit-Fahren 10 Euro. Und die große Hoffnung der beiden Polizisten?
Die Leute darauf hinweisen, ein offenes Gespräch mit denen führen.
und so versuchen, ein Umdenken vielleicht herbeizuführen.
Kontrollen und Workshops. Zwei Wege, damit E-Scooter-Fahrer sich selbst und andere künftig besser schützen.
Eine Verletzung am Innenband im linken Sprunggelenk. Für Nico Schlotterbeck ist es die Diagnose, die das vorzeitige WM-Aus bedeutet. Erste bange Blicke gab es ja schon während des Spiels gegen die Elfenbeinküste am vergangenen Samstag, als Deutschlands Innenverteidiger am Spielfeldrand behandelt werden musste und dann zur Halbzeitpause ausgewechselt wurde. Nach eingehender Untersuchung ist jetzt also das Ergebnis da. Was der Ausfall für die Nationalmannschaft und für die Planungen von Bundestrainer Nagelsmann bedeutet, berichtet Christoph Nahr.
Die Ruhe trügt in Winston-Salem. Eine Schwere liegt auf dem DFB-Quartier. Trotz der zwei Siege an Training denkt heute keiner.
Ja, war ein schockierender Moment für uns alle. Ein sehr trauriger Moment, weil Schlotti einfach auf und neben dem Platz ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil der Mannschaft ist. Und wir kennen oder alle kennen seine Qualitäten.
Noch vor der offiziellen Verkündung durch den Deutschen Fußballbund heute Nachmittag kommt heraus, für Nico Schlotterbeck ist die WM beendet. Beim Umknicken gegen die Elfenbeinküste verletzt sich der Innenverteidiger am Innenband des linken Sprunggelenks. Der 26-Jährige fällt aus. Ein Schock, nicht nur für den Bundestrainer. Schlotterbeck meldet sich später über die sozialen Medien. Er ist enttäuscht und schreibt, was jetzt zählt, ist die Mannschaft. Sie verdient die volle Unterstützung aller Deutschen.
Ja, ich habe halt einfach die Leere in seinem Blick gesehen und es war schwer, Worte zu finden. Natürlich sagt man ganz kurz, gute Besserung, aber wie ich es eben schon gesagt habe, ich glaube, so ein gesunder Abstand jetzt ist gut, dass er erstmal selbst realisiert, erstmal drauf klarkommt und dann weiß er natürlich, dass wir alle für ihn da sind.
Die Stärken von Nico Schlotterbeck fehlen jetzt dem deutschen Team. Seine Torgefahr, seine Entschlossenheit beim Verteidigen, seine Spieleröffnung. Jonathan Tah verliert seinen Partner in der Innenverteidigung. Schlotterbeck fällt monatelang aus, Antonio Rüdiger soll ihn vertreten und mit der Nationalmannschaft erfolgreich sein.
Du siehst den Jungen, den Nico da leiden und willst dann einfach ihn auch einfach glücklich machen, ihm das zurückgeben.
Nach dem ersten Turnierspiel ist die Nachnominierung eines Feldspielers ausgeschlossen. Nico Schlotterbeck will erstmal bei der Mannschaft bleiben, um das Team weiter zu unterstützen. Nur auf dem Platz kann er nicht mehr mithelfen.
Ja, und dann schauen wir noch aufs Wetter, Sven. Da sind wir ja zum Sommeranfang irgendwie schon mittendrin im Hochsommer.
Das kann man wohl sagen. Nach dem Kalender ging es gestern los, Susanne, 10.24 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Sonne senkrecht über dem nördlichen Wendekreis, volle Einstrahlung und jetzt dieses Hitzehoch. Und das Ergebnis ist tatsächlich hohe Temperaturen, haben wir alle gemerkt. Es gibt noch höhere Werte als bei uns, deswegen kurz der Blick in den Westen Frankreichs auf großer Fläche gerichtet. Heute bis 43, morgen möglicherweise bis 44 Grad. Also das ist sehr, sehr intensiv. Und an dieser Stelle mal folgende Formulierung. Hitze ist im Grunde genommen das gefährlichste Unwetter, das wir kennen. Also zumindest was Opferzahlen angeht, da passiert immer am meisten. Und das hier ist mal Frankfurt am Main fotografiert in einer Hitzewelle. Und das ist das Problem. Wir können es nicht bebildern. Wir haben schönes Wetter fotografiert und sehen die Dramatik dahinter eben nicht. Ein Sturm, ein Hagelunwetter, ein Gewitter. Da kann man eben feststellen, wo die Gefahren liegen. Und hier ist es eben tatsächlich so, dass in den nächsten Tagen sogar in den hohen Norden, womit mal Hamburg genannt wäre, die Temperaturen, das ist die 30-Grad-Linie der Höchstwerte, hier deutlich überschritten wird. Und es geht tatsächlich Richtung Samstag, Sonntag in Richtung 40 Grad. Also viel trinken, jetzt schon der Meteorologentipp, im Schatten bleiben, keinen wilden Sport machen. Das sind die Empfehlungen und jetzt gucken wir auf die Wetterentwicklung. Die ist einfach. Es gibt heute Nacht ein paar lockere Wolkenfelder. Die Schauer und Gewitter des Tages fallen in sich zusammen, / sind in sich zusammengefallen. Dann morgen Durchzug von Norden eines etwas klobigeren Wolkenpakets und im Süden später in der etwas feuchteren Luft, aber nur noch ganz im Süden, Hotzenwald, Alpenrand, einzelne Schauer und Gewitter. Die Temperaturen morgen früh im Südwesten eine Tropennacht, also nicht unter 20, dann nennt man es Tropennacht. Sehr angenehm im Norden, 8 bis 10 Grad, durchschlaftauglich. Morgen Nachmittag hier an der See 20 bis 24 Grad, da kann man sich mutmaßlich drüber freuen. Im Südwesten bis 37 und jetzt legen wir eben noch weiter zu. Sehr sonnig, Mittwoch, Donnerstag, nur vereinzelt Gewitter im Süden bis 38, 39, vielleicht 40 Grad und ich weiß, für viele zu viel.
Allerdings. Vielen Dank, Sven, fürs Wetter. Und das waren heute unsere Tagesthemen. Hier im Ersten geben wir jetzt zurück zur Fußball-Weltmeisterschaft.
Mit dem Vorrundenspiel Frankreich gegen den Irak.
Und morgen sind wir mit neuen Tagesthemen wieder für Sie da. Dann mit einer kurzen Ausgabe in der WM-Halbzeitpause.
Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend.
Ganz genau. Und tschüss.
Tschüss.